Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Tobias Feuerhahn, ich bin Online-Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Auch für unsere aktuelle Episode habe ich Gesellschaft hier in unseren Redaktionsräumen in der Braunschweiger Innenstadt. Bei mir ist Erik Westermann, Kollege aus Salzgitter, Reporter in der Lokalredaktion Salzgitter. Erik, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Erik, wir besprechen heute einen Fall, einen Mordfall, der sich in Salzgitter ereignet hat und ja viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und den du von Anfang bis Ende, also von der eigentlichen Tat bis zum Urteil vor Gericht, journalistisch begleitet hast. Kannst du uns kurz ein paar Eckdaten umreißen, worüber wir uns heute unterhalten wollen?
Ja, klar, kann ich machen. Also es geht um ein Tötungsdelikt, was sich in einem Hinterhof an der Berliner Straße in Salzgitter-Lebenstedt zugetragen hat, und zwar am 26. Januar 2019. Gegen 20.35 Uhr sind mehrere Schüsse gefallen. Ein junger Mann wurde auf diesem Parkplatz hinterrücks offenbar erschossen. Und man wusste seitens der Polizei oder ahnte relativ schnell, was der Hintergrund sein könnte. Es ist dann am Folgetag ein 33 Jahre alter Mann festgenommen worden, der, so war schnell die Vermutung, um die Ehre, das muss man in Anführungszeichen setzen, seiner Familie wiederherzustellen, den Partner seiner Schwester erschossen hat, weil die Familie, so mutmaßte auch schon die Staatsanwaltschaft sehr schnell, mit der Beziehung nicht einverstanden war. Und das hat dann offenbar dazu geführt, dass der älteste Bruder auserkoren wurde, diesen Mord zu verüben. Dazu muss man immer sagen, mutmaßlich. Der ist verurteilt worden nach einem halben Jahr Prozess. Das Schwurgericht hier in Braunschweig war auch sehr sicher, dass er die Tat verübt hat. Das hat man sehr deutlich gesagt in der Urteilsbegründung, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Da ist Revision eingelegt worden, die liegt noch beim Bundesgerichtshof. Und deshalb ist da eine hohe Wahrscheinlichkeit vielleicht anzunehmen, aber es gibt eben noch kein Urteil, was rechtskräftig ist.
Also es war ein sogenannter Indizienprozess. Es wurde keine Tatwaffe, keine Mordwaffe gefunden. Es gab keine Zeugen, wenn ich mich recht erinnere, die den Schützen klar identifizieren konnten.
Genau, also das war auch einer der Gründe, warum sich der Prozess am Ende relativ lange hingezogen hat, über ein halbes Jahr, und sehr aufwendig war. Sehr viele Zeugen befragt werden mussten. Es gab einige Untersuchungen, Sachverständige, die gehört wurden, Faserspuren, die da analysiert wurden, von einer Jacke, die eine große Rolle spielte. Der Täter soll eine sehr auffällige Jacke getragen haben, eine dunkle mit einem Fellkragen, die Kapuze hochgeschlagen. So zeigen es auch Überwachungsvideos vom Tatort. Das war so ein Getränkemarkt, der daneben an war in diesem Hinterhof. Und der hatte mehrere Überwachungskameras. Die zeigten dann schon 1,5 Stunden, glaube ich, vor der Tat einen Mann, der da auf dem Parkplatz sich aufhielt. Es gab dann Zeugen, die da auch jemanden gesehen haben, aber niemand, der ihn eindeutig identifizieren konnte. Und keine Waffe ist gefunden worden. Es gab keine Hülsen, die da lagen. Und auch keine DNA-Spuren, die gefunden wurden. Insofern ein reiner Indizienprozess, der das Ganze sehr aufwendig gemacht hat, die Beweisaufnahme. Aber am Ende, wie gesagt, war aufgrund eines Bündels von Indizien sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht sehr davon überzeugt, da den richtigen zu haben, und hat dann am Ende eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgesprochen. Das ist beim Mord ja zwingend, wenn man dazu kommt, dass da ein Mord vorliegt, die Mordmerkmale verwirklicht wurden und dazu noch die besondere Schwere der Schuld anerkannt, sodass am Ende ausgeschlossen ist nahezu oder sehr unwahrscheinlich, dass nach 15 Jahren eine Freilassung auf Bewährung quasi möglich ist, wenn das Urteil dann so Bestand hat.
Mordmerkmale ist in dem Zusammenhang ein interessantes Stichwort für alle Nicht-Juristen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist ja im Grunde ausschlaggebend, um vor Gericht zu unterscheiden, handelt es sich jetzt um einen Mord oder beispielsweise um einen Totschlag?
Ja, also es müssen Mordmerkmale verwirklicht sein, damit der Totschlag, damit die Tötung zum Mord wird, genau, juristisch. Da gibt es verschiedene Mordmerkmale. In diesem Fall waren es gleich zwei, die das Gericht als verwirklicht gesehen hat. Zum einen die Heimtücke. Man hat das so begründet, dass dieser junge Mann, 25, der erschossen wurde, der gerade dabei war, sein Auto abzuschließen, mit seiner Mutter telefonierte, von jemandem, der aus dem Schatten trat, auf diesem Parkplatz hinterrücks erschossen wurde. Also mehrere Schüsse in kurzer Folge hat eine Zeugin gehört, 3 bis 5, sagte sie vor Gericht. Sie hat das auch so halb beobachtet. Der versuchte noch zu fliehen, der junge Mann, stolperte so über ein Geländer, was da war, und dabei hat ihn dann nochmal ein Schuss getroffen. Also das hat man als heimtückische Tat interpretiert, weil er nicht damit rechnen konnte, dass er in dieser Art und Weise attackiert wird. Und die Mutter musste das Ganze auch mit anhören. Also sie hat am Telefon quasi gehört, wie diese Schüsse gefallen sind. Und das war das eine Mordmerkmal, was man als verwirklicht gesehen hat, die Heimtücke. Das andere Mordmerkmal.
Niedrige Beweggründe.
Waren die niedrigen Beweggründe, danke. Genau, also eine Tat, von der man annimmt, dass sie sittlich, so ist so die Formulierung, sittlich auf niederster Stufe steht. Also in diesem Fall war die Begründung, dass man davon ausging, dass er eben, um diese verletzte Familienehre wiederherzustellen, zu dieser Tat gegriffen hat, obwohl natürlich auch ganz andere Möglichkeiten denen offen gestanden hätten. Es ist ja keine Zwangsläufigkeit, die sich da ergibt. Und dieser Hintergrund, den man annahm seitens des Gerichtes, der hat dieses zweite Mordmerkmal dann quasi erfüllt, ja.
Ich glaube, im Prozess ist auch eine Nahost-Expertin zu hören gewesen, die über diese Option gesprochen hat. Also die hat, wenn ich das richtig im Sinn habe, gesagt, dass Mord in so einem Fall, um eine Ehrverletzung zu sühnen, durchaus eine Option ist, aber eben nicht die einzige.
Genau, ja, das ist richtig. Das hat auch der Staatsanwalt dann in seinem Plädoyer nochmal aufgegriffen, ganz am Ende des Prozesses, dass andere Optionen absolut denkbar gewesen wären. Selbst für eine traditionell geprägte Familie, die kam aus Syrien in diesem Fall, das waren syrische Kurden, die Familie des Täters und des mutmaßlichen Täters. Und da hätte es auch die Option gegeben, zum Beispiel die Tochter zu verstoßen. Wenn man denn schon in diesem Ehekontext verhaftet ist, dann wären auch das Optionen gewesen, sagte der Staatsanwalt. Aber man hat halt zu dieser Lösung gegriffen und man geht auch davon aus, dass das durch die Familie gedeckt war, wenn nicht sogar gefordert war, und dass der älteste Sohn dann quasi auserkoren wurde, das zu machen, oder dass er sich dazu berufen gefühlt hat, diese Tat zu vollziehen. Ein eiskalter Mord, wie der Staatsanwalt feststellte, ohne dass es eine Affekttat war oder sonst irgendwas, sondern wirklich geplant, hinterrücks mit einem Revolver, mutmaßlich, den er sich vorher besorgt haben soll, weil hatte da auch versucht, zum Beispiel bei seinem Chef eine Waffe zu kaufen, und da auch explizit gesagt, dass er plant, seine Schwester zu töten eigentlich. Dazu kam es dann nicht mehr. Man weiß nicht genau, ob der Plan auch vielleicht bestanden hat, sie zu töten. Es gab diese expliziten Drohungen, auch diese 24 Jahre alte Frau, die sich mit einem christlichen Iraker eingelassen hatte, was man als unangemessen scheinbar empfand.
Darin lag die Ehrverletzung.
Ja, also es ist nie ganz klar geworden, worin sie ganz genau lag. Lag es an der Religion? Das hat die Staatsanwaltschaft früh angenommen. Das mag eine Rolle gespielt haben. Also auf der einen Seite haben wir die Familie des mutmaßlichen Täters, Moslems aus Syrien, einen kurdischen Hintergrund auch haben, aus dem ländlichen Raum stammen. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Das muss man auch nochmal sagen. Weniger offensichtlich die Religion, aber spielt vielleicht auch eine Rolle. Und auf der anderen Seite haben wir einen Iraker, der dann Partner dieser Tochter wurde, der einen christlichen Hintergrund hatte. Der mutmaßliche Täter hat in einem Verhör gegenüber der Polizei mal gesagt, wenn es ein Türke gewesen wäre, wäre es mir egal gewesen, aber ein Iraker, das geht nicht, die sind dreckig, die sind schmutzig. An anderen Stellen wird die Religion mal thematisiert von Familienmitgliedern als inakzeptabel. Es steht auch im Raum, dass die Tochter der Familie zum Christentum konvertiert ist. Das wussten auch ihre Familienmitglieder, ihre Angehörigen. Die sind wohl davon ausgegangen. Auch das mag das Ganze verstärkt haben. Also es könnten verschiedene Gründe eine Rolle gespielt haben dafür, dass man dann zu dieser Lösung offenbar griff. Es gab auch mal Ermittlungen noch gegen die Eltern des Verurteilten, wegen Beihilfe oder Anstiftung zum Mord. Das ist letztendlich eingestellt worden, weil man ihnen nichts nachweisen konnte. Aber es ist klar, dass schon im Vorfeld Drohungen ausgesprochen wurden, relativ explizite. Dafür gibt es mehrere Zeugenaussagen. Und insofern wirkt es nach diesem Ehrenmord-Hintergrund, ja.
Der aus einem bestimmten Kulturkreis ja erwächst, sage ich jetzt mal, in dem Moment, wie gehst du da journalistisch ran? Arbeitest du dich dann da rein vorher erstmal, um nachvollziehen zu können, was passiert da jetzt? Ergibt sich das alles während des Gerichtsprozesses? Was spielt das für eine Rolle in dem Moment?
Na, der kulturelle Hintergrund. Ja, im ersten Moment, also es gab relativ früh eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft, eine Pressemitteilung nach der Tat. Mhm. Da wurde ganz explizit die Religion thematisiert. Und damit fängt es dann natürlich schon mal an, dass man dann das anfängt zu berücksichtigen in der Recherche und prägt den ersten Blick auf diese Sache dann schon. Man ahnt, in welche Richtung das gehen könnte. Muss dann natürlich immer ein bisschen gucken, wie man das Ganze bezeichnet, welche Rolle die Nationalität vielleicht gespielt haben könnte oder die Religion. Das ist, wie gesagt, in dem Moment früh so gewesen, dass das Thema war und den Eindruck hinterließ, dass es eine Rolle gespielt haben könnte bei der Tat, was dann auch dazu führte, dass Nationalität relativ schnell genannt wurde und dieser mutmaßliche religiöse Hintergrund.
Was man als Journalist normalerweise nicht macht.
Das ist ja eine Vorgabe an der des Presserates. Insofern auch für uns relativ wichtig in der täglichen Arbeit, dass man Nationalität von Tätern oder von Tatverdächtigen nur nennt, wenn es einen konkreten Bezug gibt zur Tat, darin irgendwo der Erklärung zu suchen ist. Das ist natürlich gerade am Anfang, in den frühen Phasen, manchmal schwer zu beurteilen. Zusätzlich hat man jetzt in der letzten Änderung des Pressekodex dann mit eingeführt, dass bei besonders schweren Straftaten das auch zulässig sein kann. Aber da muss jeder Einzelfall geprüft werden. In dem Fall hatte ich persönlich den Eindruck, und ich glaube, in der Redaktion ist das geteilt worden, diese Einschätzung, dass man stark davon ausgehen konnte, dass der kulturelle Hintergrund eine Rolle spielt.
Trotzdem ist es ja als Journalist in solchen Fällen auch ein schmaler Grat. Auf der einen Seite muss man natürlich nüchtern, faktenorientiert berichten darüber, auch wenn man dann in die Prozesse geht, etwas lebhafter und beschreiben, wie sich die Menschen, die Angeklagten, die Zeugen geben. Auf der anderen Seite muss man ja immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht in Verallgemeinerungen ausufert. Es gibt natürlich auch immer Leute, die gerade solche Taten dann gerne nutzen, um Stimmung zu machen gegen Menschen anderer Herkunft oder anderer religiöser Orientierung. Inwiefern ist das zu berücksichtigen oder wie schwer ist das in dem Moment oder spielt das überhaupt eine Rolle bei der Berichterstattung?
Es spielt schon eine Rolle. Natürlich hat man das irgendwie im Hinterkopf, aber es beeinflusst die Arbeit jetzt, also meine Arbeit zumindest, nur eingeschränkt. Also ich würde immer versuchen wollen, mich so einer Sache möglichst differenziert zu nähern. Das verhindert dann schon mal, dass man plakative Schilderungen irgendwie in den Raum stellt. Zumal ja bis zum Schluss irgendwie davon auszugehen ist, dass da nur ein Angeklagter sitzt, der die Tat mutmaßlich begangen hat. Das war ja gerade in diesem Fall ganz ausgeprägt, so durch diesen Indizienprozess. Aber Klar, also es war auch in diesem Fall so, dass das Ganze aufgegriffen wurde auf sehr rechtslastigen Plattformen. Da sind auch Fotos zum Beispiel von mir, die am Tatort entstanden sind, nach der Tat geklaut worden, sage ich jetzt mal so flapsig. Die hat man verwendet ohne Zustimmung. Da hat man dann auch wenig Handhabe dagegen. Aber der einigermaßen differenzierte Blick auf diese Dinge ist das, was einen, glaube ich, dann davor bewahrt, dass man zu plakativ wird. Wobei natürlich man sagen muss in diesem Fall, wenn man davon ausgeht, dass dieser 33-jährige syrische Kurde diese Tat verübt hat, dann ist es so, dass die Kultur da eine Rolle spielt. Aber nicht zwingend die Religion, das wird ja dann gerne dem Islam zugeschrieben, sowas, das nutzen ja so Rechtspopulisten dann gerne dieses Argument, aber es gibt verschiedene Studien, die auch sagen, es ist weniger die Religion, die da eine Rolle spielt, es ist mehr so, dass es Kulturkreise oder Milieus sind, in denen die ganz stark so eine patriarchalische Struktur noch haben, in denen der Mann der Frau übergeordnet angesehen wird. Und daraus heraus entstehen dann solche Ehrenmorde oder Versuche, Frauen zu töten, die abweichen von der Lebensweise, wie man sich sie vorstellt. Die ausbrechen aus diesen Strukturen und versuchen, und das war auch in diesem Fall, glaube ich, so, ihr eigenes Leben zu leben, sich den Partner selbst zu suchen. Ja, zu leben, wen sie wollen und sich da nicht beeinflussen zu lassen zu sehr. Das war in diesem Fall eine ganz dramatische Geschichte, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Dieses Paar hat sich 2016 kennengelernt. Er ist Friseur gewesen, sie hat ein Praktikum beim Friseur gemacht und am letzten Tag hat er sie nach ihrer Nummer gefragt, erzählte er dann später in einer Vernehmung, was sind so die Zeugnisse, die man auch hat. Also der konnte zu uns reden durch diese Vernehmung bei der Polizei, bevor man ihn getötet hat, weil er Anzeige erstattet hat, bedroht wurde und solche Sachen. Und die haben lange versucht, diese Beziehung geheim zu halten. Irgendwann hat die Familie das dann spitz gekriegt, der jungen Frau. Und dann begannen offenbar die Drohungen, der Druck auf sie, auf das Mädchen erst, diese Beziehung zu beenden. Die wollte das nicht, er wollte das auch nicht, obwohl der Druck immer größer wurde und irgendwann tatsächlich so nach anderthalb Jahren konkrete Drohungen dann auch kamen. Er bekam Besuch in seinem Friseursalon, den er führte, da drohte man ihm offenbar konkret auch schon mit dem Tod. Und das ist so eine langsame Steigerung gewesen. Das Mädchen ist irgendwann geflohen aus dem elterlichen Haushalt, aus dem Badezimmerfenster geklettert, hat sich zur Polizei gerettet, ist in ein Frauenhaus gebracht worden und ab da eskalierte die ganze Sache offenbar dann noch zusätzlich, als sie weg war aus der Familie. Sie war so ein bisschen das Nesthäkchen der Familie, die Lieblingstochter der Eltern und dass gerade sie unter diesen 8 Kindern, glaube ich, die sie hatten, dann weggegangen ist und ihr eigenes Leben lebte, das scheint dieser Stachel, der da in dieses Fleisch dieser Familie getrieben wurde, aus deren Sicht noch tiefer, diese Wunde noch tiefer gemacht zu haben. Und dann kam es ungefähr 2 Monate später zu diesem Mord auf dem Parkplatz.
War die Polizei nicht sogar zwischendurch auch da bei der Familie und hat versucht zu vermitteln?
Es gab genau eine sogenannte Gefährderansprache, ungefähr 2 Monate vor der Tat. Da sind die Eltern kontaktiert worden von der Polizei mit einer Mittlerin, ist eine Frau aus einer islamischen Gemeinde in Salzgitter gewesen, die auch als Zeugin vor Gericht ausgesagt hat, die völlig konsterniert war nach diesem Gespräch und gesagt hat, das bringt überhaupt nichts. Man kommt nicht an die ran.
Die war der Meinung, es ist schon zu spät?
Oder? Sie hatte selber sehr große Angst sogar danach. Auch noch vor Gericht hatte sie Angst, dass sie auch irgendwelche Repressalien erleiden könnte. Es ist ja auch so gewesen, dass dieser Prozess dann im Landgericht in Braunschweig unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfand. Da waren immer jede Menge Polizeibeamte dabei, weil man die Sorge hatte, dass die Tochter der Familie, die Partnerin dieses Getöteten, auch noch umgebracht werden sollte, könnte. Dazu ist es glücklicherweise nach meiner Kenntnis auch im Nachhinein nie gekommen, aber die Angst war sehr groß und viele Beteiligte in diesem Prozess, viele Zeugen hatten große Angst. Auch die Freunde des Getöteten, zu denen ich versucht hatte, Kontakt im Vorfeld auch aufzunehmen, aber niemand war bereit zu sprechen, selbst unter Zusicherung von Anonymität nicht, weil einfach die Sorge sehr groß war, dass diese Familie, von denen die ausging, dass sie diesen Mord mindestens billigte, wenn nicht initiiert hat, dass sie von denen auch was zu befürchten hätten.
Du hast vorhin die auffällige Jacke angesprochen mutmaßlichen Täters. War das dieselbe Jacke, die er auch bei der Festnahme trug, die ja etwas ungewöhnlich ablief?
Ja, die Festnahme, da fange ich vielleicht ganz kurz an, die lief sehr ungewöhnlich ab. Bemerkenswert auch für die Polizisten, die dann im Nachgang bei der beim Gericht dann darüber berichteten. Einen Tag nach der Tat, da bestand schon ein Haftbefehl gegen den jetzt später Verurteilten, Ala A.A., so hieß er. Der kam zusammen mit einer Verwandten auf die Wache in Salzgitter-Lebenstedt, wo seine Eltern, glaube ich, noch andere Angehörige befragt wurden. Also in der Nacht, noch in der Nacht der Tat, ist die Polizei mit Spezialkräften bei denen auch in die Wohnung, hat die Tür eingetreten und da Festnahmen ausgesprochen. Und er kam dann, also der Tatverdächtige kam dann selbst zur Polizei, um die abzuholen, um sich zu erkundigen, was mit denen jetzt ist. Und man hat ihn erst gar nicht erkannt, obwohl schon ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Ein Dolmetscher hat ihn dann erkannt, hat das der Polizei gemeldet. Die bat ihn dann wieder rein und sagte, wir müssen noch was klären. Und dann hat er sich ganz innig verabschiedet von seiner Tante, glaube ich, war es. Wüsste er, was jetzt kommt, genau. Sehr innig. Das hat ihm der Staatsanwalt dann auch später in seinem Plädoyer quasi zur Last gelegt, als ein Indiz für seine Schuld. Als wüsste er, was kommt. Und später hat er auch gesagt, warum habt ihr mich denn nicht früher verhaftet? Ich war doch sogar am Abend am Tatort dann noch nach der Tat. Also er war da auf der Straße, hat er in einer Vernehmung gegenüber der Polizei wohl selbst geäußert. Also diese war scheinbar verwundert, dass man ihn nicht vorher festgenommen hat. Das ist auch was das Gericht dann angeführt hat als eins von vielen Indizien, die gegen ihn sprachen. Mhm. Jetzt nochmal zu der Jacke. Genau, diese Jacke hat er wohl damals auch an. Das ist eine Jacke, von der auch seine Freunde sagen, die hatte er immer an. Mhm. So eine schwarze Kapuzenjacke mit Fellkragen oben an der Kapuze. Und er trug wohl auch sehr auffällige rote Schuhe, also Turnschuhe. Und diese Person auf dem Video der Überwachungskamera, was sehr pixelig war und konnte man die Person nicht eindeutig identifizieren, aber diese auffällige Kleidung, die sah man halt. Und die trug er auch bei seiner Verhaftung. Nur der Fellkragen der Kapuze war mutmaßlich entfernt worden. Da gab es dann aufwendige Gutachten, die da erstellt worden sind von einer Sachverständigen, die beurteilen sollte, ob da ein Fellkragen dran gewesen sein könnte und auch anhand dieser Bilder der Überwachungskamera, ob das diese Jacke ist. Das konnte nicht eindeutig festgestellt werden, aber mein Eindruck war, dass man stark davon ausgehen konnte. Es gab Faserspuren schon auch an diesem Kragen noch und Befestigungen, die offensichtlich abgeschnitten worden waren, die auf so einen Fellkragen hinwiesen. Also das wurde das untersucht in der Beweisaufnahme. Weil man jedes einzelne Indiz natürlich abprüfen musste und schauen musste, wie stichhaltig ist das. Aber das hat das Gericht dann letzten Endes schon auch bejaht, dass das tragfähig ist, diese Indizien aus seiner Sicht.
Wie war das vor Gericht? Du bist ja einer derjenigen, die wirklich dann direkt vor Ort gewesen sind, die sowohl den Angeklagten als auch die Zeugen selber wahrgenommen hat. Wie hat sich denn der Angeklagte gegeben?
Ja, der ist den ganzen Prozess eigentlich, das hat auch der Staatsanwalt am Ende nochmal festgestellt, ganz gelassen gewesen, ganz in sich ruhend, sagte jemand. So als sei er im Reinen mit sich selbst. Manchmal, sagte der Staatsanwalt, so fast sogar selbstgefällig. Nur zweimal hat man ganz explizit Emotionen bei ihm festgestellt. Das war zum einen, als seine Schwester in den Zeugenstand trat. Das werde ich auch nicht vergessen. Also eine ganz schmale, gebeugte junge Frau, die war 24 zur Tatzeit, ganz in Schwarz, begleitet von Polizisten, die in den Gerichtssaal schlich, ihre Antworten, die konnte man kaum hören, die wisperte mehr, gramgebeugt. Und als sie in den Gerichtssaal kam, hat der Angeklagte, also schluchzte er. Es war seine Lieblingsschwester, sie hatten eine ganz innige Beziehung offensichtlich, bis sie halt diese Liebesbeziehung anfing. Da gibt es noch ein Detail, was ganz interessant ist. Vorher war sie die Prinzessin, auch für ihn, für die ganze Familie, so das Nesthäkchen. Und irgendwann speicherte er sie in seinem Handy, berichtete ein Polizist wohl nur noch unter dem Namen die Dreckige ab. Und diese Ambivalenz, die zeigte sich auch in dieser Reaktion. Also er schluchzte, als sie dann aber aussagte und auch sagte, ich bin mir zu 75% sicher, ihn gesehen zu haben nach der Tat, in Tatortnähe und diese Dinge alle ausführte, da ist er in Wut geraten und beschimpfte sie. Und das war so der heftigste Ausbruch, den er überhaupt gezeigt hat. Danach, die Prozesstage, die folgten, war er wieder ganz ruhig. Und erst bei der Urteilsverkündung und Begründung durch das Schwurgericht, durch den Vorsitzenden, da ist er dann nochmal in Rage geraten, wie ich finde, wegen eines völlig unverständlichen Details. Nicht, weil er verurteilt worden ist, nicht, weil man seine Schuld festgestellt hat, sondern weil er es als Willkür, als staatliche Willkür empfand, dass man die Tür der Familie eingetreten hatte nachts, als man auf der Suche nach dem Täter war. Darüber echauffierte er sich, forderte Entschädigung. Das ist ja grundsätzlich okay, dass man das, wenn das zu Unrecht vielleicht geschehen ist oder dass das entschädigt wird, aber das hatte einen ganz seltsamen Beigeschmack. Die Tat an sich reute ihn offensichtlich nicht, so er sie denn begangen hat. Aber dieses Detail, das empörte ihn nun. Und wegen solcher Dinge sei man doch aus Syrien geflohen, um vor staatlicher Willkür sicher zu sein. Und ich finde, in gewisser Weise eine Verdrehung von Ursache und Wirkung und ein Abschreiten der eigenen Verantwortung. Also es scheint ihn nicht weiter gestört zu haben, diese Tat begangen zu haben. So er es denn war. Aber das ist ein Detail, was ihn jetzt wahnsinnig geärgert hat.
Wie hat die seine Schwester, also die Freundin des Toten, auf die Beschimpfung reagiert?
Also die hat das nicht erwidert. Die war ohnehin, die war, wie emotional belastet sie sein muss, kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen. Also ihre Liebe ist quasi ermordet worden, während sie auf der anderen Straßenseite auf ihn gewartet hat. Die Wohnung des Getöteten liegt auf der anderen Straßenseite vom Tatort. Er hat das Auto ein bisschen versteckt abgestellt in den letzten Wochen, weil er ganz konkret wirklich große Angst hatte davor, angegangen zu werden, attackiert zu werden von der Familie. Und sie wartete in dieser Wohnung. Sie schrieb SMS, die wurden WhatsApp-Nachrichten, die wurden auch verlesen zum Teil vor Gericht. Und sie sah sein Auto herankommen von der Arbeit, kam er herangefahren. Aber sie hat ihn dann nie mehr gesehen. Er kam einfach nicht. Und,
das heißt, sowohl seine Mutter als auch seine Freundin waren ihm im Grunde sehr nah.
Haben das unmittelbar mitgekriegt. Ich mag sich gar nicht vorstellen, was das in den Menschen auslöst. So eine Tat ja ohnehin, aber dann diese Konstellation nochmal ganz besonders. Die hat also auf die Beschimpfung gar nicht wirklich jetzt reagiert. Aber ihre Zerrissenheit zeigte sich auch an anderer Stelle. Ihre Familie war, glaube ich, bis dahin ja Hauptbezugspunkt, ja, vielleicht auch einziger Bezugspunkt. Die sind ja so ab 2013 nach und nach Deutschland gekommen.
Sie hatte auch, glaube ich, ein sehr enges Verhältnis zuvor zu ihrem Bruder.
Genau, also ein sehr enges, es war so ihr Lieblingsbruder, sagte sie auch. Also sie sind irrsinnig gut miteinander ausgekommen, hatten eine enge Beziehung. Aber das änderte sich dann alles scheinbar schlagartig, als sie es gewagt hat, aus diesem Korsett auszubrechen. Und als sie ihrer Mutter begegnet ist, dann auch zum ersten Mal seit den Festnahmen und seit sie ins Opferschutzprogramm genommen wurde der Polizei, also man weiß bis heute nicht, wo sie sich aufhält.
Sie und die Mutter des Opfers, glaube ich, auch.
Ne? Genau, also die Mutter und die Schwester des Opfers sind in den Zeugenschutz gekommen. Wie das weitergegangen ist, das weiß ich nicht, ob die noch in Salzgitter leben oder andernorts jetzt. Und die Partnerin des Getöteten, die kam in den Opferschutz. Auch die Staatsanwaltschaft weiß nicht, wo die sich aufhält. Niemand außer der Polizei, um sicherzustellen, dass ihr nichts gesteht. Also es ist gut möglich, dass sie unter neuer Identität und mit neuem Namen jetzt irgendwo anders lebt. Naja, also auf jeden Fall, als sie ihrer Mutter begegnete im Gerichtssaal, um da zurückzukommen, da merkte man auch ihre Zerrissenheit nochmal. Sie weinte, die wollten sich halb umarmen. Auf der anderen Seite wollte sie, glaube ich, mit der Familie dann auch wieder gar nichts mehr zu tun haben. Aber sie war hin und her gerissen zwischen diesen Familienbanden, die sehr eng waren auch vorher, und diesem Mord, der da dann geschehen war, und dem Schrecklichen, was ihr offenbar ihre Familie angetan hat. Also wie schwer das war und wie sehr da alle Seiten drunter litten, das hat man in dem Moment gemerkt. Das Gericht stellte am Ende in der Urteilsbegründung auch fest, es gibt nur Verlierer auf allen Seiten. Dieses Mädchen, Shirin hieß sie, hat ihren Partner Milad verloren. Die Familie dieses Mädchens hat eine Tochter verloren und einen Sohn, der, wenn das Gerichtsurteil Bestand hat, nun auf nicht absehbare Zeit im Gefängnis bleiben wird. Und die Familie des Getöteten hat einen Sohn verloren. Also das sind im Prinzip...
Der Angeklagte wahrscheinlich seine Freiheit.
Und der Angeklagte seine Freiheit, ja. Also es gibt eigentlich keinen Gewinner. Und die Frage des Richters an den Angeklagten war dann auch, war es das wert? Mit der Feststellung, das müssen am Ende sie selbst beurteilen. Aber es ist natürlich schon eine für uns kaum vorstellbare Konstellation, dass man sich bemüßigt sieht, offenbar aufgrund einer empfundenen Ehrverletzung so etwas zu tun. Aber
gab es denn, also die Bedrohungen waren ja vor der Tat bekannt. Gab es denn auch Bestrebungen, das spätere Opfer in Schutz zu nehmen?
Ja, gab es tatsächlich. Also es ist angefangen, die Polizei hat eine Gefährderansprache durchgeführt bei den Eltern und dann später aber, als man ganz zufällig ein Telefonat abgehört hat. Das ist eine andere Staatsanwaltschaft in Wiesbaden, die in einer ganz anderen Sache ermittelt hat und belauscht hat in einem Telefongespräch zwischen dem Angeklagten und seinem Chef. Und da fragte er eben nach einer Waffe. Er wollte eine Waffe kaufen, um seine Schwester zu töten, sagte er ganz explizit. Das kam dann irgendwann an die Polizei in Salzgitter auch, diese Information. Das war ungefähr einen Monat vor der Tat, etwas mehr, 6 Wochen. Man hat es ihm nicht mitgeteilt, weil er, das war dann im Nachhinein auch ein Vorwurf, den die Verteidigung gemacht hat, man hätte das tun sollen. Aber man hatte ihm vorher schon auch angeboten, ihn in Schutz zu nehmen. Das hat er abgelehnt, weil seine Schwester und seine Mutter nicht in gleichem Maße in das gleiche Schutzprogramm hätten. Die wollte er mitnehmen und zum anderen hatte er sich selbstständig gemacht. Er hatte einen Friseursalon eröffnet, er war dabei, seine Meisterprüfung abzulegen. Ich glaube auch, dass das ihn ein bisschen gebunden hat und dass er sagte, er will nicht alles sofort aufgeben, war aber dabei, sich eine Wohnung zu suchen in Braunschweig und dann den Wohnort zu wechseln. Es kam nur dann alles nicht mehr rechtzeitig. Und man geht davon aus, das Gericht, der Staatsanwalt, dass es nichts geändert hätte, wenn man ihm jetzt gesagt hätte, der hat versucht, eine Waffe zu erwerben. Zumal sich die Drohung in diesem Telefonat nur gegen die Shirin richtete, gegen die Tochter der Familie, gegen seine Partnerin. Es bleibt am Ende natürlich hypothetisch, ob es was geändert hätte oder nicht. Aber die meisten Beteiligten gehen davon aus, dass ihm das schon bewusst genug war. Und da gab es verschiedene Sachen, die auch darauf hinweisen. Er hatte in den Wochen eben vor der Tat sein Auto umgeparkt. Er hatte im Auto Waffen bei sich, Pfefferspray, Schlagstock, glaube ich, sogar auch im Auto, weil er eben solche Angst hatte, angegriffen zu werden. Und hoffte, sich damit dann verteidigen zu können. Das hat ihm am Ende dann leider nichts mehr genutzt.
Die Verteidigung des mutmaßlichen Täters hat das vor Gericht dann natürlich trotzdem rausgeholt, um wahrscheinlich irgendwie Strafrabatt
auszuschlagen. Genau, das war die explizite Forderung sogar im Plädoyer, im Schlussvortrag der Verteidigung. Man wollte man sah da ein Staatsversagen, dass man da nicht eingegriffen habe. Und analog zu einem Fall in Berlin, der anders gelagert ist, da wollte man eben einen Strafrabatt für den Fall der Verurteilung. Das hat das Gericht dann sehr deutlich abgelehnt und gesagt, es ist mitnichten Staatsversagen gewesen. Man hat Maßnahmen ergriffen, man hat ihn gewarnt, man hat versucht, ihn in Schutz zu nehmen. Und dass es wahrscheinlich nichts geändert hätte, wenn man das jetzt mitgeteilt hätte. Und ein Strafrabatt kam für das Gericht auch nicht in Frage.
Ist diese Kritik dann an Justiz und Polizei aus deiner Sicht trotzdem berechtigt? Also ich glaube, die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat es der Polizei Salzgitter mitgeteilt, ja, dass dieses Gespräch abgehört worden ist?
Genau, und den Inhalt auch mitgeteilt. Mhm. Man hat sich dann dagegen entschieden, ihm das zu sagen. Die ganz genauen Gründe kenne ich nicht. Aber ich glaube, man ging davon aus, dass es nicht erheblich ist. Zumal es ein versuchter Waffenkaufner war, der hat keine Waffe bekommen. Es war offensichtlich in dem Gespräch wohl, dass das nur der Versuch war. Ich finde das schwer zu beurteilen. Ich habe mich mit jemandem unterhalten im Nachhinein, einem Prozessbeobachter, der da auch ein bisschen Einblick hat, der sagte, er hätte nur um diese Möglichkeit auszuschließen, das mitgeteilt den mutmaßlichen Opfern, dass Drohungen bestanden gegen ihn auch, war zu dem Zeitpunkt bekannt. Man wusste ab November 2018, also 3 Monate vor der Tat, dass da Drohungen bestanden, dass eine Gefährdungslage da ist. Und ja, ob es was geändert hätte, bleibt natürlich rein hypothetisch. Es spricht wohl nicht so viel dafür. Aber es bleibt natürlich dann durch die Verteidigung aufgebracht, dieser Zweifel blieb so ein bisschen bestehen im ersten Moment. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, als wenn die Polizei da nicht alles Mögliche getan hätte.
Abschließend, ich würde gerne nochmal auf deine Funktion als Berichterstatter auch zurückkommen. Du bist auch am Tatort gewesen, nicht am Tag der Tat, mhm, sondern einen Tag später. Kannst du beschreiben, wie es da ausgesehen hat?
Ja, also diese Tat spielte sich an einem Samstagabend ab, späterer Abend, wie gesagt, 8:30. Ich war dann erst am folgenden Tag vor Ort. Da war der Tatort noch abgesperrt zum Teil. Da waren auch noch Ermittler vor Ort, die mit Spürhunden gerade jetzt suchten. Man versuchte, die Waffe zu finden, sehr, sehr lange. Und es ist natürlich immer schwer. Es war eh ein grauer Tag. Es war im Januar. Da waren schon Blumen, die da deponiert waren, kurz nach der Tat. Ich weiß gar nicht, ob an dem Tag schon oder 1-2 Tage später. Und irgendwie hinterlässt so einen Ort dann natürlich unter solchen besondere Eindrücke in so einer Konstellation. Man versucht dann da noch irgendwo sich der Sache zu nähern und so ein bisschen zu gucken, wie sieht es da aus, wie könnte sich das abgespielt haben, wo könnten potenzielle Zeugen gewesen sein. Es ist eine Wohnung, die direkt angrenzt an diesen Parkplatz, aus der auch ein Ehepaar, vor allem eine Frau, Teile der Tat beobachtet hat. Ich habe da mit Anwohnern gesprochen, von denen die meisten aber nur so einen Knall gehört hatten, mehrere Knallgeräusche.
Es kam zu Begegnungen zwischen
denen. Es kam zu Begegnungen, genau, da. Und da ließ sich schon ein bisschen erste Informationen einsammeln, aber man stochert dann natürlich sehr erstmal dann im Nebel in so einer Situation. Befragt natürlich auch mal den einen oder anderen Beamten, der da vor Ort ist, aber die sind in solchen Sachen dann natürlich auch relativ zugeknöpft, verständlicherweise, und fühlen sich eher auch gestört in ihrer Arbeit hin und wieder mal. In dem Moment war es nicht ganz so gravierend, weil der erste Tatortangriff, wie das dann da genannt wird, ja schon hinter denen lag. Also die Spuren waren gesichert, die Spurensicherung war die ganze Nacht aktiv, das wurde ausgeleuchtet von der Feuerwehr mit Scheinwerfern und die waren da die ganze Nacht zugange. Es stand noch das Auto, glaube ich, da, auch vom Opfer. Das wusste ich in dem Moment gar nicht. Und es waren diese Kreidespuren auf dem Boden. Ja, das sind ja immer so ein bisschen gespenstische Eindrücke, finde ich, wenn man sich vergegenwärtigt, was da passiert ist. Mhm. Aber
so die Nachzeichnung der
genau, Tat, der Umrisse des Opfers, wo es lag. Und
Und die Menschen, die du da getroffen hast, also die Anwohner und so, wie sind die dir begegnet? Also wie kamen die dir vor?
Naja, ich glaube, jeder ist erstmal erschrocken, wenn sowas in der eigenen Nachbarschaft stattfindet. Das ist so ein Wohnbereich, der auch der grenzt unmittelbar an den Parkplatz an. Da wurde wohl ein Geburtstag gefeiert. Und dann hörten die nur diese Knallgeräusche und stellten dann am nächsten Tag offensichtlich fest, oder schon auch am Abend, weil dann ja die Polizei anrückte, da ist ein Verbrechen geschehen. Die waren sehr erschrocken. Die Leute reagieren sehr unterschiedlich, wenn man sie dann anspricht. Und der eine oder andere hat Mitteilungsbedürfnis, erzählt dann auch ein bisschen was. Andere sind eher schroff und abweisend, weil sie mit der ganzen Sache nichts zu tun haben wollen und oder Sorge haben, dass sie selber da irgendwie exponiert werden könnten und dann irgendwas zu befürchten haben. Also die tatsächlich unmittelbaren Zeugen habe ich leider an dem Tag nicht, also leider für mich aus Berichterstattersicht nicht angetroffen. Das war ein Ehepaar, was unmittelbar, deren Wohnung unmittelbar an diesen Parkplatz angrenzte. Die haben eine wichtige Rolle gespielt dann im Prozess auch. Die waren, das sagte auch das Gericht nochmal, entscheidende Zeugen, obwohl sie ihn nicht eindeutig identifizieren konnten. Aber dieses Ehepaar mit Kindern, die da lebten, die haben mehrfach eine Person beobachtet, deren Beschreibung sehr auf den Angeklagten zutrifft, direkt im Vorfeld der Tat. Und die Frau sah eben auch diesen mit aufgeschlagener Kapuze diesen Täter aus dem Schatten treten und schießen. Und das passte alles dann sehr zu dem Täter, den Tatverdächtigen, den man da dann auch relativ schnell gefunden hat.
Der ja, glaube ich, auch eine ganze Weile gewartet hat,
auf der so
zwischen den Autos.
Irgendwo. Mindestens anderthalb Stunden gewartet haben muss auf diesem Parkplatz. Der da geraucht hat, offensichtlich, der stand und rauchte da. Man hat auch keine Zigarettenkippen hinterher mehr gefunden, also die möglicherweise eingesammelt hat sogar.
Hat das Gericht zu DNA-Nachweisen hätte
führen. Genau. Und das Gericht stellte eben fest, dass es da nicht gefunden worden. Auch das sei aber durchaus erklärlich bei jemandem, der so vorsichtig ist, dass er auch am Vorbeihasten an der Bewachungskamera die Kapuze festhält. Also jemand, der Wert darauf legt, nicht erkannt zu werden.
Und den Ort offenbar auch kennt.
Und den Ort offensichtlich kannte, da ganz dezidiert auf ihn gewartet hat. Der mutmaßliche Täter wohnte auch selber nicht weit weg von dem Tatort. Es ist eine ganz irre Konstellation eigentlich. Es ist an der Berliner Straße in Salzgitter-Lebenstedt. Die Wohnung des Getöteten liegt direkt gegenüber von diesem Parkplatz, diesem Hinterhofparkplatz hinter einem Asia-Restaurant. Und von der Wohnung nicht weit entfernt ist die Wohnung des mutmaßlichen Täters. Es ist also so ein Dreieck, ein fatales, was sich da entsponnen hat. Und es ist so gewesen, das gehörte auch zu den Indizien, die vorgebracht wurden vor Gericht und für zumindest nicht zu widerlegen oder also vielleicht nicht ganz gravierend, aber doch auch wichtig angesehen wurden, ist, dass so ein Personenspürhund, ein Mantrailerhund der Polizei verfolgte die Spur des Angeklagten von diesem Parkplatz dann auch zurück zu dessen Wohnung. Das alleine würde nie ausreichen als ein Indiz. Das kann auch andere Gründe haben, aber...
Aber es ist ein weiteres.
Es gab ein weiteres, also in diesem Bündel, so nannte es der Staatsanwalt, von Indizien.
Erik, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, gerne. Danke dir.
Danke, dass du da warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder, hoffentlich, bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Tschüss.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.